Jetzt freue ich mich ganz besonders, von der Liechtensteinischen Landesbank einen lieben Kollegen, den ich seit mittlerweile über 10 Jahren kenne, der auch wirklich Value macht, der tief drin ist in den Märkten, insbesondere im japanischen Markt drin ist. Herzlich willkommen, Christoph Hilfiger, zum Thema Japan.
Dankeschön. Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zum Privatinvestor-Tag. Da der Untertitel leider auch ausgefallen ist, werde ich meinen Vortrag in Hochdeutsch weiterführen. Mein Name ist Christoph Hilfiger, ich arbeite bei der Liechtensteinischen Landesbank im Asset Management, bin dort verantwortlich für die Aktienanalyse und das Fondsmanagement der Asien-Pazifik-Region und ich habe ein kleines Problem. Professor Otte hat gesagt, er werde mir die Ohren lang ziehen, wenn Sie, liebe Zuhörerin, meinem Vortrag nicht folgen können. Also darf ich Sie bitten, wirklich mitzumachen und wenn Fragen da sind, wirklich zu fragen. Weil Sie wollen ja nicht, dass mir die Ohren lang gezogen werden, oder? Das war nicht so ganz überzeugend, aber gut. Es wurde bereits erwähnt von Professor Otte, wir befinden uns in einem schwierigen Umfeld. Das kann ich bestätigen. Handelskrieg, das sehe ich ein bisschen als gröberes Problem in der asiatischen Region, weil wir haben einen Verrückten hier. Der ist es definitiv nicht. Mehr verrate ich aber nicht. Und das Gefährliche am Ganzen, Sie kennen das Spiel, das S kommt hierhin und geht dort hoch. Also dieses Aufschaukeln, das macht mir ein bisschen, ich sage nicht Angst, aber das macht mir ein bisschen Mühe, dies zu verstehen. Und das grobe Problem ist, dieser neue Präsident in den USA, der wird merken, dass die Löhne steigen, dass die Produkte teurer werden und dass das Handelsbilanzdefizit nicht verbessert wird. Das ist ein grobes Problem. Es ist genau 10 Jahre her, Sie können sich sicher gut erinnern, als wir am Rande des Abgrunds standen in der Finanzkrise. Und auch jetzt produzieren wir wieder, oder produziert vor allem die EZB und auch die FED, produzieren wieder Blasen. Ich habe mir die Mühe gemacht, zu rechnen, wie viele Blasen es in den letzten 300 Jahren gegeben hat. Da war ich den ganzen Tag dran. Was glauben Sie, wie viel? 56. In den letzten 300 Jahren gab es 56 Blasen. Das glaubt man eigentlich nicht. Und es wird in Zukunft genau gleich sein. Wir werden weiterhin irgendwo Blasen haben. Das größere Problem ist, dass wirklich, wenn eine Blase da ist, die Leute nicht über diese Blase reden. Und wenn alle über das Gleiche reden, dann ist diese Blase nicht da. Das macht es ein bisschen schwierig. Es ist ebenfalls auch so, dass nicht jede Blase wirklich eine Wirtschaftskrise hinaufbeschwört. Wir haben die Bitcoin-Blase, wir haben den Silbermarkt gehabt, die Euro-Krise. Also nicht jede Blase führt zu einer Wirtschaftskrise, was ein bisschen delikat ist. Eine Finanzblase mit einem relativ hohen Gearing, also mit viel Fremdkapital, das ist sicher gefährlich. Aber das Wichtige für mich an Sie, es ist verdammt schwierig, eine Blase frühzeitig zu erkennen und daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Das gelingt in der Regel nicht. Deshalb von allem, was ich sage, für mich am wichtigsten auch als Investor, dass man einen langen Anlagehorizont hat. Ich weiß, langfristig sind alle tot, das ist klar. Dass man hinreichend diversifiziert ist und nicht nur, ich meine, gestern habe ich ein sehr interessantes Gespräch gehabt mit einem Herrn, er hat mir Titel aufgezählt, Novartis, Nestle, Bayer etc., wunderbar, aber dass man einfach auch hinreichend diversifiziert ist, das kann man auch sehr wohl über verschiedene Gewichtungen in Ländern machen. Und das ist für mich das Wichtigste und die wichtigste Botschaft des heutigen Tages für mich in diesem Vortrag, dass man die richtigen Anlagen hat. Ich teile die Meinung von Professor Otte, dass wir uns im breiten Börsenzyklus irgendwo am Rande befinden oder am Ende befinden. Aber, da bin ich felsenfest davon überzeugt, wir stehen vor einem Frühling, was Substanz, was Value betrifft. Substanz hat in den letzten Jahren katastrophal performt. ich bin jetzt ja nicht so groß, aber ich bin immer auf den Zehenspitzen, habe irgendwo nach Opportunitäten gesucht. Das war wirklich schwierig. Und ich werde Ihnen ein paar Sachen zeigen, wo wir glauben, dass es wirklich Opportunitäten sind. Also wichtiger ist auch, in den richtigen Titeln drin zu sein. Und es wurde bereits erwähnt, die Zinsen werden nicht länger tief bleiben. Und wir werden gerade in Japan, das werde ich anschließend zeigen, wieder Inflation haben. Das Problem für die Value-Aktien in der Vergangenheit war das tiefe Zinsumfeld. Dass man diese Fangaktien gehabt hat, wo relativ wenig Kapitaleinsatz, wo hohe Verschuldung stattgefunden hat. Und das ist meines Erachtens wirklich ein Pass, ein sehr guter Pass für in Zukunft für Substanzaktien. Japan, das sind jetzt nicht harte Fakten, aber es überrascht sehr wahrscheinlich, wenn ich Ihnen das erzähle. In den letzten 5 Jahren hatte Japan in allen entwickelten Ländern die höchste Arbeitsproduktivität. Das erstaunt, oder? Also das hätte ich mir, als ich das gesehen habe, habe ich nachgerechnet, das ist aber ein Faktum. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen die Politik motivieren. Es gibt keine, und das ist sehr interessant, positive Korrelation zwischen Alter und Arbeitsproduktivität. Alle sagen immer, das ist ein Problem, das muss gelöst werden, aber die japanische Bevölkerung ist alt, etc. pp., aber es gibt keine positive Korrelation. GDP ist auf einem Allzeithöchst und kommt eigentlich dem Zielkorridor der japanischen Regierung immer näher. In Japan wurden in den letzten 5 Jahren die meisten Patente angemeldet im Bereich Robotik, Internet der Dinge und künstliche Intelligenz. Und das ist für mich das Wichtigste. Die Eigenkapitalrendite, und hier gibt es stichhaltige Gründe, das werde ich erklären, wurde von 4,4% auf aktuell 10% erhöht und das Trailing liegt bei 12%. Und das ist wirklich nachhaltig. Ganz kurz, 15 von 24 Industriegruppen konnten diese Eigenkapitalrendite im Vergleich zu ihren Peergruppe der entwickelten Märkte steigern. So, und jetzt wird es interessant. Und das ist mir wichtig, dass Sie das verstehen. Was Sie hier sehen, sind die Anzahl japanischer Aktien, die unter Buchwert notieren. So, und das sind knapp 60%. Also 60% aller japanischen Aktien notieren unter Buchwert. Jetzt kann man sagen, ja gut, hier Finanzkrise, Asienkrise, war das bedeutend höher. Und jetzt kommen wir zu einer Analyse-Tool, zu einer Bewertungskennziffer, die ich sehr mag. Und das möchte ich erklären. Das ist dieses EV/EBITDA. Das EV ist nichts anderes wie der Unternehmenswert. Also wenn Sie ein Haus irgendwo kaufen, nimmt Sie Wunder, was kostet das Haus. Sie nimmt nicht Wunder, was hat der für eine Hypothek und der, sondern Sie wollen wissen, was ist in dieser Region, was zahlt man für ein Haus. Das ist der Unternehmenswert. Oder wenn jemand ein Unternehmen kaufen will, dann interessiert ihn in erster Linie den Unternehmenswert. In Relation zum EBITDA, das ist nichts anderes wie der Gewinn vor Zinsen, vor Steuern und vor Abschreibungen. Und mit dem habe ich eine viel bessere Möglichkeit zu schauen, wie effizient Unternehmen unterwegs sind. Viel besser wie mit einem normalen Gewinn, also mit dem KGV, weil das ist jetzt unter Anführungszeichen, mit dem kann ich manipulieren über außerordentliche Verkäufe etc. Also es ist wirklich ein sehr gutes Modell. Und das ist im Vergleich zum MSCI World auf einem absoluten Tiefstand. Nicht anders sieht es aus beim Preis-Buchwert-Verhältnis. Preis-Buchwert-Verhältnis ist auch eine sehr gute Maßzahl, um die Unterbewertung zu messen. Die notiert in Japan mit einem Abschlag von 40% zum MSCI World. 40%. Und das Lustige eigentlich ist, wenn Sie hier die Eigenkapitalrendite anschauen, ist sie nicht ganz an der Nulllinie, aber sie ist fast gleich hoch. Das heißt, Sie haben im Grunde genommen die gleiche Profitabilität, Rentabilität, ausgedrückt durch die Eigenkapitalrendite, aber ein Abschlag zur internationalen Peergruppe von 40%, und das ist massiv. Da hat mein Sohn gesagt, ich hätte hier schön gezeichnet. Auch das sehr wichtig, und das ist eine der wichtigsten Grafiken der Präsentation. Auf der linken Seite sehen Sie wieder dieses EV EBITDA, was ich erklärt habe. Das ist extrem tief. Das ist, wenn man vergleicht mit anderen entwickelten Märkten, wirklich notiert mit einem unglaublichen Abschlag. Und was wir hier sehen, das ist für mich der entscheidende Punkt, die Eigenkapitalrendite. Und jetzt kann man sagen, ja gut, der Yen hat hier eine Rolle gespielt, dann ist es sicher die Zyklizität, die Märkte, die Wirtschaft boomt, die Chinesen sind schuld, etc. pp. Das ist richtig, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Was hat hier stattgefunden? Die Unternehmen, jetzt gehen wir auf die rechte Grafik, haben in der Vergangenheit massiv Liquidität gehabt. Also fast 60% der Liquidität zum Eigenkapital ist Liquidität bei den Unternehmen. So, was haben die Unternehmen gemacht? Sie wurden gezwungen dazu. Das ist eine Bedingung dieser Corporate Governance Bestimmung unter ABE. Sie mussten die Liquidität reduzieren. Das haben sie gemacht. Was haben sie gemacht? Sie haben Aktien zurückgekauft und automatisch eine Gewinnverdichtung herbeigeführt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie wurden gezwungen, ihre Überkreuzbeteiligungen zu reduzieren. Das möchte ich auch erklären. Früher war es so, die japanischen Unternehmen haben nicht viele Möglichkeiten gehabt. Die Zinsen waren tief, das wird sich ändern, werde ich auch noch kurz dann erklären. Also sie haben nicht viele Renditemöglichkeiten gehabt, also haben sie irgendwo Beteiligungen von anderen Unternehmen im Portfolio gehabt, aber nicht nachhaltige Beteiligungen. Sie wollten das einfach halten. Und das natürlich ist für den Free Float ist das natürlich negativ. Das heißt, auch das haben sie abgebaut. Somit hat man eine extrem starke Gewinnverdichtung gehabt. Und das sieht man hier. Und das wird weitergehen. Wieso wird es weitergehen? Genau wegen dem hier. Also immer noch weit über 50% halten die japanischen Unternehmen Liquidität. Das ist nachhaltig. Das wichtigste Kriterium für uns in der Arbeit, und ich zeige auch wieso, das ist nicht ein Zufall, ist diese sogenannte Free Cashflow Rendite. Sagt Ihnen das was? Das ist eigentlich der Cash, der mehr oder weniger im Unternehmen drin bleibt. Abzüglich CapEx, also Kapitalausgaben und Abschreibungen. Es gibt ein Sprichwort in Englisch: Profit is an opinion, Cash is a fact. Gewinn ist wunderbar, aber Cash ist schlussendlich das, was wirklich zählt, was entscheidend ist. Die Free Cashflow Rendite in Japan ist über 5%. Und es ist nicht so, dass die Unternehmen nicht investieren, dass sie keine Kapitalausgaben haben, dass sie nicht abschreiben. Das heißt, wenn man jetzt mal den ersten Call macht auf Japan, die Unternehmen sind erfolgreich, sie haben sehr viel für das getan. Cash und Gewinn, ich gebe Ihnen ein Beispiel, Enron, sagt Ihnen Enron was? Die haben in den letzten 3 Quartalen, bevor sie hops gegangen sind, haben es positive Gewinne geschrieben und negative Free Cashflows gehabt. Also mein Rat an Sie, wenn Sie ein Unternehmen analysieren, lassen Sie das nicht außer Acht. Der Free Cashflow ist extrem wichtig, er zeigt das Geschäftsmodell. Und wenn ein Unternehmen extrem kapitalintensiv ist, dann wird es immer negative Free Cashflows haben. Also schauen Sie sich das immer an, auch in der langfristigen Historie. So, und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Unterschied zu dem, was vorher genannt wurde von Professor Otte. Die japanischen Unternehmen sind gering verschuldet. So, und jetzt kommt noch mal was sehr Interessantes. Zwischen den 10-jährigen Zinsen, US-Zinsen und dem japanischen Markt besteht eine positive Korrelation. Genau aus dem Bereich, weil die Unternehmen gering verschuldet sind. Professor Otte hat es erwähnt, wir werden in ein Umfeld kommen von steigenden Zinsen. Das begünstigt Substanzanlagen, das begünstigt wirklich Stockpicking und das begünstigt auch so ein Call, nämlich Japan, weil die Verschuldung gering ist. Und was dazu kommt, die Japaner sind Aktienmuffel. Die haben 7%, sind Aktien und die Pensionskassen sind mehr oder weniger gar nicht am Aktienmarkt dabei. Also die zittrigen Hände an sich sind draußen. Auf der linken Seite sehen Sie diese extrem wichtigen Aktienrückkäufe. 2016 war ein Rekordjahr. Wir sind jetzt im Geschäftsjahr 2019, das wäre das aktuelle Jahr 2018, sind wir gleich auf. Und das kann sehr wohl, sehr gut sein, dass diese Aktienrückkäufe, dass die nochmals akzentuiert werden. Auch in Corporate Governance Bestimmungen, was zum Teil so viele Presseleute gesagt haben, das ist ja Blödsinn, da findet ja nichts statt und weiterhin irgendwelche Krisen und wie auch immer, aber Corporate Governance hat zu vielen positiven Aspekten geführt. Es sind mehr externe Direktoren in den Unternehmen, es werden mehr weibliche Arbeitskräfte angestellt, wie gesagt, die ganzen Überkreuzbeteiligungsreduktionen, es findet was statt und das sieht man auch. Ich habe Japan gesehen 2011 und ich habe Japan gesehen 2015 und Japan war nicht gleich. Da hat sich wirklich was Abenomics-mäßiges getan. Das finde ich sehr positiv. Das ist doch auch ein Staunen, oder? Ich habe es bereits erwähnt, Japan hat mit Abstand die höchste Arbeitsproduktivität aller entwickelten Staaten. Da wird was passieren. Also es ist eine positive Arbeitsproduktivität. Wir haben Einkommenswachstum, wir haben CapEx, wir haben eine begünstigte Saisonalität. Und was Sie hier sehen, wurden japanische Unternehmen befragt, also auf der Size-Ebene, kleine Unternehmen, große Unternehmen, mittlere Unternehmen. Was ist dann wichtig für die nächsten 3 Jahre? Haben alle unisono gesagt, Erhöhung der Produktivität. Und das sieht man. Das sieht man, hat einen extremen Effekt. So viel zu Japan. Ganz kurz, das finde ich sehr wichtig, es war für mich auch ein Haarerlebnis, was beim Investieren wirklich funktioniert. Es gab vor 2 Jahren eine Studie, die nordamerikanische Analysten beantwortet haben, welche Bewertungskennzahl ist dann am wichtigsten? 80% haben gesagt KGV. KGV ist sehr gut. KGV gibt mal eine Übersicht, ob ein Unternehmen teuer oder billig ist. Aber eben dieses Gewinnverhältnis, das ist natürlich irgendwo, da kann man ein bisschen spielen damit. Wir haben das nachgerechnet, also wir haben in den letzten die Effektivität von Bewertungskennzahlen gemessen, in den letzten 20 Jahren. Und haben, wie gesagt, festgestellt, dass diese Relation, wegen dem habe ich sie auch erwähnt, wegen dem ist es für mich auch wichtig, dass FCF, also Free Cashflow, durch Unternehmenswert eigentlich den größten Value Added erzielt hat. Dividende ist wichtig, natürlich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aber das hat eine entscheidende Rolle gespielt in der Outperformance der Produkte, sowohl in Nordamerika als auch in Europa. Ich komme schon zu einer Aktienempfehlung. Diese Aktienempfehlung heißt Japan Aviation Electronics. Das ist ein Japaner. Ich habe in der Vergangenheit oft ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich was gekauft habe, weil die Zahlen, das kommt von Professor Otte, mich angeschrien haben, weil wirklich etwas extrem billig war. Bin in eine Situation gekommen, wo die Leute es gar nicht interessiert hat. Also die Geschichte, die Story oder wie auch immer, die muss auch stimmen. Und wenn ich was mache, wenn ich einen Titel in ein Modellportfolio nehme, in ein Fonds nehme, dann muss auch die Geschichte stimmen. Natürlich das ganze Substanz muss natürlich auch stimmen. Japan Aviation Electronics ist der größte Produzent von Anschlüssen und Steckern. Das tönt jetzt mal ganz langweilig. Also Sie kennen HDMI, Sie kennen USB etc. pp. Ganz langweilig. Und Sie werden sicher alle schon einen Stecker dieses Unternehmens in den Händen gehabt haben. Aber wieso ist das wichtig? Anschlüsse, Stecker spielen nicht nur im Bereich Handy, Computer eine Rolle. Anschlüsse, Stecker spielen in Themen eine Rolle, die eminent eine wichtige Rolle spielen. Und da haben wir versucht, was zu finden, was attraktiv bewertet ist. Das Unternehmen wird wie selten ein Unternehmen von dem ganzen ADAS, also von diesen Fahrassistenzsystemen profitieren, von der Fahrzeugelektrifizierung. Man kann etwas haben, man muss nicht etwas Hochspekulatives haben. Ich möchte das Unternehmen nicht erwähnen, in den USA. Sie kennen es alle, das würde ich nie kaufen. Aber ich möchte von dem auch profitieren. Und betreffend Vernetzung und Infotainment wird das Unternehmen ebenfalls sehr wichtig. Und das ist ein Faktum. Man kann darüber diskutieren, Handelsstreitigkeiten, Handelskrieg etc. pp. Aber die Chinesen werden in den nächsten 10, 20 Jahren eine immense Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, nach Elektronik, Elektrofahrzeugen haben. Das sieht man schon in Städten wie Shanghai, wo zum Teil sämtliche Taxis elektrifiziert sind. Und beispielsweise Tokio 2020 werden ein Großteil der Shuttles werden auf Elektrobasis und dort braucht es Anschlüsse, dort braucht es Stecker. Also das sind zwei Themen, die vollständig eigentlich, wo das Unternehmen vollständig abgrasen wird. Das Unternehmen ist in den letzten zwei der Jahren unter Druck gekommen, weil man sich Sorgen gemacht hat über die teuren Handys. Da hat sich der Absatz ein bisschen reduziert. Auch hat im Zusammenhang mit einem möglichen Handelskrieg haben sich die Roboto-Nachfrage ein bisschen abgekühlt. Und China ist, wie gesagt, per se immer so die Frage, wie geht das weiter? Aber das ist für uns eine Chance, weil das Lustige ist eigentlich, dass Japan Aviation Electronics überhaupt von dem nicht negativ tangiert wurde. Also, zusammenfassend, ein Unternehmen, das in dem Bereich, was ich erwähnt habe, aktiv ist, attraktive Bewertung, effizient, tief verschuldet, das Unternehmen verdient die Kapitalkosten und das ist auch wichtig, das hat mal ein Vortragender erwähnt, was wichtig ist, auch ein Vertriebsnetz. Das Unternehmen hat ein extrem effizientes Vertriebsnetz. Das sieht man nicht allzu oft, also ich habe das so noch nie gesehen. EV EBITDA hat das Unternehmen 3,6, Peergruppe knapp 9, Preis-Buchwert 1,3, Peergruppe 2,5. Und Free Cashflow, Ertrag auf das investierte Kapital, extrem hoch, das heißt, das Unternehmen ist wirklich effizient, es hat ein gutes Vertriebsnetz, ist attraktiv bewertet und hat wirklich eine überdurchschnittliche Profitabilität. Zu guter Letzt, die Liquidität ist in Ordnung, 30%, bietet Raum für weitere Aktienrückkäufe. Das sogenannte Current Ratio, möchte ich jetzt nicht näher ausführen, gibt einen Überblick, wie effizient ein Unternehmen ist. Auch das ist da im grünen Bereich. Und das Unternehmen ist nicht kapitalintensiv. Es hat mal eine Übernahme gemacht, aber es geht nicht ständig Kapitalerhöhungen an. Das ist für mich auch sehr wichtig. So, zum Schluss, ich habe 2016 bereits dieses Buch vorgestellt und ich mache es nochmals. Und wieso mache ich es nochmals? Weil jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese, habe ich ein Aha-Erlebnis. Der cleverste Anleger ist sicher Warren Buffett, der intelligenteste Anleger ist aber der da. Der Charlie Munger, das ist der Stev oder der Kumpane von Warren Buffett. Das hängt nicht oberhalb meines Bettes, aber es motiviert mich jedes Mal, wenn ich ins Büro komme, erneut genau das zu machen. Nämlich, das hat bereits Professor Otte erwähnt, investieren ist harte Arbeit und es freut mich außerordentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Sie hier an einem Samstag so in so großer Form sehe. So fängt es nämlich an. Also was zu tun, was nicht 0815 ist, sondern investieren ist harte Arbeit. Und vor allem lesen. Das kann ein Geschäftsbericht sein, das kann ein Journal sein, etc. Disziplin, muss ich nicht erwähnen, Geduld und Entscheidungsfreudigkeit. Unsere Bankenbranche macht immer wieder den gleichen Fehler, dass man alles verkompliziert. Eigentlich ist es ganz, ganz einfach. Es gibt ein paar Sachen, die erfüllt sein müssen. Es gibt eine Story, es gibt eine Bewertung. Da ertappe ich mich manchmal auch, aber ich merke, je mehr einfacher was ist, je besser ist es erklärbar und je weniger Widersprüche hat so ein Modell. Wenn Sie ein Temperament haben wie dieser verrückte Präsident in den USA, dann lassen Sie es mit dem Investieren oder lassen Sie das Ihre Frau oder Ihre Kinder machen. Das Temperament kann sehr gefährlich sein. Ich bin seit 14 Jahren Pilot. also über 10 Jahre mittlerweile, ein kleiner Scherz. Ich bin Pilot, seit ich 14 bin, also weit über 30 Jahre. Und ich habe noch nie in meinem Leben einen Motor gestartet, ohne mich von einer Checkliste zu überzeugen, dass ich alles kontrolliert habe. Machen Sie das auch beim Investieren. Ich sage nicht, wie diese Checkliste aussehen muss, aber Checklisten verhindern gröbere Unfälle. Ich habe nur das ganz kurz und dann mache ich fertig. Ich habe schon oft, war ich Tage, Wochen an einem Titel dran und irgendwo am Schluss kam ich auf was und habe gesagt, das passt mir nicht. Sie verstehen, was ich meine. Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich gesagt, passt schon, wenn man drüber gefahren. Also Checklisten verhindern gröbere Unfälle. Das geht es eigentlich. Und auch, was ich mich immer wieder ertappe, das ist verdammt schwierig, Menschen neigen dazu, beim Anstreben von Gewinnen zu konservativ und beim Vermeiden von Verlusten zu aggressiv zu sein. Kennen Sie das Beispiel Sears? Ich bin lange Zeit in den USA aufgewachsen und bin mit Sears aufgewachsen. So ein Mäntelchen mit einem Ding. Also Sears, das war eine Marke. Und Sears ist bei 30 Cent. Sears ist pleite. Also wenn Sie sehen, da habe ich, wie gesagt, das ist jetzt vom hohen Ross, ist mir schon zu häufig passiert. Wenn Sie sehen, was funktioniert nicht, was geht in die falsche Richtung, dann sind Sie auch mal bereit, wirklich mal die Notbremse zu ziehen. Und umgekehrt, ich sage immer, wir sind wieder mitten Drama Queen in den Börsen, alle sagen Panik etc. Wenn Sie sehen, hier tut sich was auf, die anderen wollen das sicher nicht, weil wenn Börsen fallen oder wenn Kurse fallen, dann ist es immer schwierig zu sagen. Aber auch das gehört dazu, halt wirklich mal zu sagen, so, jetzt macht man was. Und das Schönste, das ist nicht mein Abschluss, sondern das ist der Abschluss von Charlie Munger, das Paradies ist deine Bibliothek. Es gibt so interessante Bücher, nutzen Sie diese. Der Professor Otte hat ein paar interessante geschrieben, das ist wirklich sehr interessant. Man hat im Grunde genommen nie ausgelernt. Gut, Fragen?
Lieber Hilfiger, ganz herzlichen Dank. Okay. Fragen hoffe ich, dass Sie noch ein bisschen da sind. Wann müssen Sie zurück?
Ich bin den ganzen Tag da.
Schau, Herr Hilfiger ist den ganzen Tag da, nutzen Sie die Gelegenheit, er ist seit 20 Jahren im Geschäft, tief in den Märkten drin, wirklich ein Fachmann. Sprechen Sie ihn an, er ist sicherlich gerne bereit, Ihnen Fragen zu beantworten.
Dankeschön, Herr Professor. Danke.